Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist, und die Sterne ohne Licht sind, und die Berge in Bewegung geraten, und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden, und sich das wilde Getier versammelt, und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen, und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird, und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden: Warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite horstod.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite horstod.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Modernen Sklaverei in der Welt. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Schöne Grüße an Sie, liebe Hörerfreunde. Wie vorige Woche versprochen, werden wir uns heute die heilige Stadt Meshed ansehen. Begleiten Sie uns. Metropole Meshed ist mit ihren 288 Quadratkilometer Zentrum der Provinz Khorasan-Rezavi. Sie befindet sich im Nordosten Irans zwischen dem Gebirge Binalud und Hezar Masjid. Die Stadt liegt im Durchschnitt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und 966 Kilometer von Teheran entfernt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern hat sie die zweitgrößte Bevölkerungszahl Irans nach Teheran. Sowohl historisch als auch von den Touristenattraktionen zählt Meshed zu den interessantesten Städten Irans. Alljährlich reisen zahlreiche Touristen in die Stadt. Das Mausoleum von Ali ibn Musa Reza, heiliger Nachfahre des Propheten Salawatullah alai und achter Imam der Schiiten, ist das wertvollste historische Denkmal der Stadt Meshed. Im Laufe der Geschichte haben größte Meister jederzeit ihre Kunst am Mausoleum freien Lauf gelassen. Wir werden uns diese heilige Stätte heute aus der Nähe besichtigen. Scheinbar hat es im 2. Jahrhundert im Mondkalender im Dorf Sanabad-Nuran einen grünen Garten gegeben, in dem herrschaftliche Gebäude und Säle Politiker und Regierungsleute jener Zeiten in Empfang nahmen. Im Jahr 203 im Mondkalender und nachdem Imam Reza vom Abbasiden-Kalifen Ma'mun in Nuran den Märtyrertod fand, wurde er, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, bei einer großen Zeremonie in dem Garten beigesetzt. Später dann wurde dieser Ort dann zu einem heiligen Wallfahrtsort für Muslime und besonders Schiiten. Das Mausoleum gehört zu den wichtigsten Städten der Muslime in Iran und eines der schönsten und größten Städten in der islamischen Welt. Dieser Komplex umfasst rund 25 wichtige Gebäude, die im Laufe von hunderten Jahren gebaut wurden. Jedes Gebäude repräsentiert die Größe und Anmut der Architektur seiner Zeit. Neben dem heiligen Mausoleum wurden große Persönlichkeiten der islamischen Welt wie Scheich Bahai, Scheich Tabarsi und Scheich Hor Ameli beigesetzt. Musik. wie das Mausoleum von Imam Reza im 3. Jahrhundert im Mondkalender aussah, wissen wir heute nicht. Es ist nur bekannt, dass schon von Anfang an im Laufe des 3. und 4. Jahrhundert ein starker Wall den Komplex umgeben hat und ein Pilgerort für die Muslime war. Im 6. Jahrhundert wurde ein neues Gebäude dem Komplex hinzugefügt. In historischen Texten wird jedoch nicht darauf hingewiesen. Nach dem Angriff der Orusen, ein Volk aus Zentralasien, 548 im Mondkalender auf Meschet, hat dieses Gebäude keine allzu großen Schäden erlitten. Das Mausoleum von Imam Reza alaihi salam war der einzige Schutzort wehrloser Menschen. Die goldenen Kacheln des Mausoleums wurden von den Chorasimiden Anfang des 7. Jahrhunderts im Mondkalender angebracht. Sie zeigen, dass der Komplex damals renoviert und neu verziert wurde. Zum Glück hat der Komplex im Gegensatz zu anderen Landesteilen beim Mongolenangriff keine allzu großen Schäden hinnehmen müssen. Mitte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender wurden die Mauern des Mausoleumsgebäudes mit schönen Kacheln verziert. Über dem Grabmal von Imam Reza alaihi salam wurde ein silberbeschlagener Schrein errichtet. Das Dach des Mausoleums wurde ebenfalls mit silberbeschlagenen Elementen geschmückt. Die Temuriden-Dynastie galt schillernde Epoche, was das Mausoleum betrifft. Zu jener Zeit wurde auf Befehl der Ehefrau von Shahrukh den Temuriden die Guhashad-Moschee, eine der schönsten und bekanntesten Moscheen der islamischen Welt, von iranischen Künstlern und Architekten im südlichen Flügel gebaut. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Guhashad-Moschee von ihrer Form und Architektur her in der islamischen Welt einzigartig ist. Die Schrifttafeln am Eingang der Moschee sind nirgendwo sonst in der islamischen Welt zu sehen. Diese Moschee zählt mit ihren hohen Iwane und schön geformten Torbögen sowie feinen Kachelarbeiten zu den schönsten Moscheen in Iran. Die Moschee wurde von dem Architekten Ghawamuddin Shirazi gebaut. Die Parizon-Schule, Dodar-Schule und die Balassar-Schule wurden in dieser Zeit dem Komplex hinzugefügt. Während der Herrschaft von Nader Shah Afshar wurde der Iwan des Temuri-Hofes mit Gold bedeckt. Die Malereien an den Wänden wurden ebenfalls nochmal erneuert.
Bei den Safawiden geriet das heilige Mausoleum von Imam Reza in den Mittelpunkt des Interesses safawidischer Herrscher. Jeder hat seinen Beitrag zur Entwicklung, Renovierung und Verzierung des Komplexes unternommen. Der juwelenbestückte Eingang, die Kuppel und die Kuppelsockel sind Zierelemente aus dieser Zeit. Auf dem Grabmal befindet sich eine goldbeschlagene Truhe, die auf Befehl von Shah Abbas gebaut wurde. Eine Schrifttafel mit Kalligrafien des namhaften Künstlers jener Zeiten, Alireza Abbasi, wurde ebenfalls angebracht. Der Atir-Hof wurde in dieser Zeit ausgebaut. Im Norden des Hofes wurde ein großer Iwan direkt gegenüber dem Haupt-Iwan angelegt, der heute als Abbasi-Iwan bekannt ist. Die Afschariden haben ein Wasserverteilungsgebäude auf dem Komplex gebaut. Hinter dem Abbasi-Iwan wurde ein Minarett hochgezogen. Das Minarett neben dem gegenüberliegenden Iwan wurde ebenfalls mit Gold verziert. Die Katscharen haben das Mausoleum von Imam Reza sehr gepflegt. Das Gebäude des Freiheitshofes stammt aus dieser Zeit. Der westliche Iwan auf dem Freiheitshof wurde ebenfalls mit Gold verziert. Er wurde als Nosseri Iwan bekannt. In dieser Zeit wurden im Freiheitshof Kachelarbeiten und sonstige Verzierungen vorgenommen. Daneben wurden auch gleichzeitig die Säulengänge des Tohid Khane, Darul Hefaz und Darul Sayore mit Spiegeln geschmückt. Zur Zeit des zweiten Pahlavi-Königs wurden ebenfalls Renovierungen im Mausoleum vorgenommen. Ein Großteil des Ausbaus am Mausoleum fand nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution vor. Die wichtigsten Änderungen betreffen die hinzugefügten Höfe zum Haupthof des Mausoleums, Inbetriebnahme und Ausbau der modernsten Bibliothek Irans, Inbetriebnahme eines Museums und sonstige Möglichkeiten für die Pilger. Heute verfügt der Komplex über 70.000 Quadratmeter überdachte Fläche und 200.000 Quadratmeter freies Gelände. 60.500 Quadratmeter der überdachten und 186.000 freien Flächen wurden nach der Revolution errichtet. Der Komplex von Imam Reza zählt zu den schönsten Architekturbauwerken in der islamischen Welt. Hier kommen alle unabhängigen und architekturabhängigen Kunstzweige wie Kachelarbeiten, Stuckarbeiten, Spiegelarbeiten, Einlegearbeiten, Kalligraphie, verschiedene Kunstrichtungen in Holzarbeiten und Steinkünsten zum Vorschein. Das Wasserhaus, das Trompetenhaus und die Minarette zählen zu den wichtigsten Teilen des Komplexes. Das Wasserhaus ist für die Pilger ein Symbol der Ruhe und Spiritualität. Es befindet sich auf dem Engelabhof. Das Wasserhaus wurde unter Nadir Shah Afshan etwa 1144 bis 1145 im Mondkalender aus Marmor gebaut. Das kuppelförmige Dach wurde von dem Meister Ismail Talakar gebaut und mit einer achteckigen Fläche bedeckt. Dieses Gebäude wurde 1347 im Mondkalender renoviert. Das Minarett bedeutet im persischen Ort des Lichtes. In der Architektur ist es ein hohes Gebäude, das über dem Hauptiwan der Moscheen, Wallfahrtsorten und Religionsschulen gebaut wurden und von dem aus der Gebetsaufruf Azan erklang oder von dem aus Licht auf die Umgebung gestrahlt wurde. Dieses Gebäude galt für die Reisenden als Wegweiser. Insgesamt befinden sich 12 Minaretten auf dem Mausoleumsgelände von Imam Reza. Im Mausoleum sind 2 Minaretten mit Gemäuld verziert. Einer befindet sich in der Nähe der Kuppel, das andere gegenüber am oberen Teil des Abbasivans auf dem Engelabhof. Das Minarett neben der Kuppel wurde zeitgleich mit der Kuppel gebaut. Das zweite Minarett stammt jedoch aus der Zeit von Nadir Shah. Interessanterweise glaubt man, die Kuppel zwischen beiden Minaretten zu sehen, wenn man sich vom Süden dem Komplex nähert, obwohl eine relativ große Distanz zwischen ihnen liegt. Das Mausoleum verfügt über einige Iwane. Sie repräsentieren die iranisch-islamische Architektur. Der östliche Iwan oder der Iwan des Trompetenhauses besteht selbst aus 2 getrennten Iwans. Ganz oben am Ende des 26 Meter hohen Gebäudes befindet sich das Trompetenhaus. Das Erklingen des Nagore zeigt, dass die Gebetszeit bald vorübergeht. Im Laufe des Jahres werden mal täglich 10 Minuten vor Sonnenaufgang und Untergang in diesen Trompeten Nagore geblasen. Davon sind die Monate Muharram, Safar und sonstige Trauertage ausgeschlossen. Auch an Neujahrstagen werden nach dem Abendsgebet und an Feiertagen beim Eintreffen des Neujahres und der Ankündigung des Fetch-Festes und der Morgendämmerung im Fastenmonat diese Trompeten gespielt. Experten zufolge wurde das Spielen der Nagore-Trompeten Mitte des 9. Jahrhunderts eingeführt. Neben dem Mausoleum von Imam Reza befindet sich das wertvolle Museum von Astane Rotserazavi und eine gut bestückte Bibliothek. Ziel der Errichtung des Museums als Kulturhaus im Mausoleum ist die Ausstellung wertvoller und seltener Kulturgüter, die im Laufe der Zeit von Liebhabern der Prophetenfamilie dem Museum von Imam Reza geschenkt werden. Dieser Ort verfügt heute nach letzten Änderungen 1378 im Sonnenkalender und Eröffnung des neuen Museums über 11 Museumsgebäuden mit verschiedenen Themen. Die Bibliothek des Astane Rotserazavi ist eine der größten Bibliotheken Irans und des Nahen Ostens, die sich in der Stadt Mashhad befindet. Sie verfügt über 50 untergestellte Bibliotheken in dieser und anderen Städten Irans sowie eine Bibliothek in Indien. در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده ففاره ها گلگون شده لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Imam Ali alayhi salam, er ist wie ein großes Meer mit kostbaren Perlen der Menschlichkeit. Zu seinen höchsten Tugenden gehört seine Gottdienstbarkeit. Imam Ali alayhi salam ist erfüllt von Gottdienstbarkeit, ist immer Diener Gottes, in seinem privaten Bereich ebenso wie in der Gesellschaft, bei Frieden ebenso wie bei Gefechten, als Regierender und Richter ebenso wie als Lehrer. Ob auf dem Gipfel der Macht und in der Zeit, in der er alleine stand, niemals hat Ali die Gottdienstbarkeit vernachlässigt. Wir verspüren diese Haltung in seinen Gebeten und Auflehnungen. Seine Gebete sind ein kostbarer Schatz für Gotterkenntnis. Imam Ali alayhi salam spricht in einem bekannten Gebet, das er seinem Gefährten und Schüler Kumail ibn Ziyad lehrte und deshalb Dua-e-Kumail genannt wird. Mein Gott, mein Gebieter, mein Beschützer, mein Herr. O er, in dessen Hand mein Schicksal liegt. O er, der meine Not und mein Elend kennt. Mein Herr, ich bitte dich bei deiner Wahrheit, deiner Heiligkeit und den Größen deiner Eigenschaften und Namen, dass du meine Zeit in der Nacht und am Tag mit dem Gedenken an dich ausfüllst und sie durch den Dienst für dich verbindest. Denn immer es um rechtschaffene und gute Werke und das Gottdienen ging, war Imam Ali alaihi salam den anderen voraus. Und oftmals nahm er dafür große Anstrengungen auf sich. In einigen Nächten betete er 1000 Raka, Gebetsabschnitt. Abu al-Darda, ein Gefährte des Propheten Gottes, Friede ihm und seinem Hause, berichtet: Wir sahen Imam Ali alaihi salam unter den anderen, doch plötzlich zog er sich zurück und war nicht mehr zu sehen. Er verbarg sich in einem Dattelhain und auch ich verlor ihn aus den Augen und dachte, er wäre nach Hause gegangen. Da hörte ich aus dem Dattelhain ein Wehklagen. Daraufhin machte ich mich auf die Suche und stellte fest, dass er die Stimme Alis alaihi salam ist. Ich verbarg mich und schaute ihm zu. Ali alaihi salam verbrachte mitten in der Nacht ein Ritualgebet und danach begann er Bittgebete und Auflehnungen. Er setzte damit so lange fort, bis ich ihn völlig regungslos sah. Ich dachte, der Schlaf hat ihn übermannt. Ich sollte ihn für das Morgensgebet wecken. Als ich nahe bei ihm war, sah ich, dass er stocksteif auf dem Boden ausgestreckt lag. Ich rüttelte ihn, aber er rührte sich nicht. Ich wollte seine Körperlage verändern, aber das ging nicht. Ich dachte, bei Gott, Ali hat die Welt verlassen. Also eilte ich zum Haus Alis, um seine Familie zu benachrichtigen. Ich berichtete seine Gemahlin Fatima Zahra, alaihi salam, der Tochter des Propheten, Friede sei ihm und seinem Hause, davon. Da sagte Fatima, alaihi salam, bei Gott, dies ist ein Zustand, der Ali aus Gottes Ehrfurcht überkommt. Es geschieht jede Nacht. Imam Ali alaihi salam hat die Gipfel der Gottdienstbarkeit erreicht. Nicht nur sein Beten und sein Zikr, Gotterinnerung, sondern als sein Denken und sein Handeln und seine Zustände sind Gottdienen. Ein Beispiel für sein Gottdienen auf materieller Ebene war, dass er 1000 Dattelpalmen anpflanzte und als sie Früchte trugen, den Notleidenden überließ oder 1000 Sklaven, die in seinem Besitz waren, die Freiheit schenkte und Moscheen baute. Folgende Worte des Imams spiegeln deutlich wider, wie viel für ihn das Gottdienen bedeutete, nämlich: Bei dem, in dessen Hand das Leben des Ali, Sohns von Abu Talib, ist, für mich ist es leichter zu ertragen, dass mir 1000 Säbelhiebe versetzt werden, als dass ich sterbe, während ich einem anderen Zustand als dem Zustand des Gottgehorsams bin. Ansprache 123. Imam Ali alaihi salam war so fasziniert von Gott, dass er völlig in dem vertrauliche Gebet zu ihm aufging, und der Prophet hat sogar in einem Hadith, das Schiiten wie Sunniten vorlegt, es sei bereits ein Gottdienen, wenn man den Gottdienen Imam Ali auch nur anblickt. Dieses Hadith lautet: Es ist Gottdienen, Ali anzuschauen.
Gemäß dem auf den einen Gott gerichteten Denken Imam Alis alaihi salam ist Gottdienstbarkeit und Gottergebenkeit eine Eigenschaft, die allen Wesen zu eigen ist. Er sagt, dass alle Teilchen und Teile der Welt Gott gehorchen. Von Imam Ali alaihi salam sind folgende Worte: Alles bescheidet sich gegenüber seiner Gottesherrlichkeit und fügt sich gehorsam seiner Herrschaft und Macht. Das Diesseits und Jenseits gehorchen ihm. Die Himmel und Erde haben ihm ihre Schlüssel gegeben, und die grünen Bäume werfen sich am Morgen und Abend vor ihm nieder. Denn Gott spricht in dem Vers 56 der Sure Zariyat, Sure 51, »Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen und sich vervollkommnen.« Imam Ali a.s. beschreibt die Beziehung des Dieners zu Gott sehr schön, wie wir im Brief 31 im Nahjul Balagha lesen. Wisse, dass der, in dessen Hand sich die Schätze der Himmel und der Erde befinden, dir erlaubt hat, ihn anzurufen im Bittgebet und es sich für dich verbindlich machte, dir zu antworten. Er hatte dir befohlen, ihn zu bitten, auf dass er dir gebe, dass du von ihm Barmherzigkeit erbittest, auf dass er dir Barmherzigkeit gewähre. Er hat zwischen dich und sich nichts gestellt, was dich von ihm abschirmt, und nicht gezwungen, einen Fürbitter zu nehmen. Und wenn du ihn rufst, dann hört er deinen Ruf, und wenn du zu ihm geheim sprichst, kennt er dein Geheimnis. Ihm bringst du dein Bedürfnis vor, enthüllst deine Seele vor ihm, klagst ihm deine Kümmernisse und bittest ihn um Befreiung von deinen Nöten. Er legt die Schlüssel zu seinem Schätzen in deine Hände, indem er dir gestattet hat, ihn zu fragen. So ersuche um Öffnung der Tore seiner Gnadengeschenke durch das Bittgebet, so dass du um den zum üppigen Regen seiner Barmherzigkeit bittest. Die Gottdienstbarkeit und die Preisung Gottes wurzeln im Seelengrund des Menschen. Aber nicht alle Menschen erwidern diese innere Neigung. Nur wer den Weg des Gottdienens wählt und ihm treu bleibt, wird die hohe Stufe der Gottdienstbarkeit erreichen. Gott bezeichnet die besten Menschen, nämlich die Propheten, als Diener. In der Sure 17 nennt er im Vers 1 den Propheten des Islams seinen Diener, denn es heißt: Gepriesen sei der, der bei Nacht seinen Diener von der heiligen Moschee in Mekka zu der fernen Moschee Al-Aqsa, deren Umgebung wir gesegnet haben, hinführte. Ein wahrer Diener Gottes dient niemanden anderen außer Gott. In unserer heutigen Welt begegnen wir jedoch vielfältigen Formen der Verknechtung gegenüber anderem als Gott. Ali a.s. sagt: Jemand, der die Welt für groß und herrlich hält, wird sie Gott vorziehen. Er fühlt sich also nur mit ihr verbunden und wird ihr Diener. Das Gottdienen ermöglicht dem Menschen die größte Nähe zu Gott. Daher wird durch das Gottdienen unendlich viel erreicht. Imam Ali a.s. sagt darüber: Wenn jemand, der das Ritualgebet verrichtet, wüsste, welche Barmherzigkeit ihn bei diesem Gottdienen umgibt, würde er den Kopf nicht mehr aus dem Sajde der Niederwerfung erheben. Durch die Gottdienstbarkeit wird das Herz des Menschen geweitet. Der Koran sagt über die aufrichtigen Gottesdiener, dass ihr Glauben durch Gefahren sogar noch gestärkt wird und sie sich nicht vor den Feinden fürchten. Der Gottesdiener betrachtet Zeiten, in denen es ihm gut geht, als Gottes Gnade und Härten ebenso als einen Segen Gottes, der ihn von Sünden reinigt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Betomi an die Scham. Das heißt, in Gedanken bei dir. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Modernen Sklaverei in der Welt. Weiterhin guten Empfang. Eine der bitteren Realitäten der heutigen Welt ist die Versklavung von Menschen, die als moderne Sklaverei bezeichnet wird. Obwohl die Sklaverei in ihrer traditionellen und offiziellen Form Ende des 19. Jahrhunderts abgeschafft wurde, hat sie sich jedoch in der modernen Welt auf andere Weise verbreitet und Millionen von Menschen betroffen. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind in schlechten Lebensbedingungen gefangen und sehen keinen Ausweg. Sie werden in die Sklaverei hineingeboren, zur Prostitution gezwungen oder auf andere harte und unmenschliche Weise gefangen. Diese Menschen können diesen Situationen nicht entkommen, weil sie normalerweise bedroht werden. Andererseits sind viele von ihnen Opfer von Zwangsarbeit, wo sie für geringen oder sogar kostenlosen Lohn im Bergbau oder auf Feldern arbeiten müssen. In einigen Ländern der Welt gibt es eine sehr hohe Zahl menschlicher Sklaverei. In Gesellschaften und Ländern, in denen es schwache Gesetze oder korrupte Gesetzeshüter gibt und Korruption zur Normalität geworden ist, ist es wahrscheinlicher, dass Menschen, insbesondere Menschen aus der armen Klasse, in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Wer aus anderen Gründen nicht unter dem Schutz der Gesetze steht, kann leicht in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Dazu sagt der Journalist Mohammad Dolati: Moderne Sklaverei ist ein Zustand, in dem eine Person gezwungen ist, Dinge im Interesse einer anderen Person oder anderer Personen für ein sehr geringes Einkommen oder sogar kostenlos und wahrscheinlich unter sehr schlechten Bedingungen zu tun. Und es gibt keine Möglichkeit, diesen Bedingungen zu entkommen. Das Tragische an der Sache ist, dass die moderne Sklaverei kein spezifisches Phänomen der Entwicklungsländer und armen Länder ist. Tatsächlich existiert dieses große Problem nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in den sogenannten entwickelten und in den westlichen Industrieländern auf breiter Ebene. Beispielsweise gibt es laut Statistik 10.000 moderne Sklaven in einem entwickelten Land wie Großbritannien. Tatsächlich findet in westlichen Ländern, die sich als Verteidiger von Menschenrechten, Freiheit und Völkerrechte hervortun, das Phänomen der modernen Sklaverei jetzt in verschiedenen Formen und in großem Umfang statt. Beispiele hierfür sind illegal eingewanderte Arbeiter, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die aus Lateinamerika eingereist sind und auf den landwirtschaftlichen Feldern verschiedener Bundesstaaten, insbesondere des Bundesstaates Kalifornien, weithin ausgebeutet werden. Ein weiterer Fall ist der Handel mit Frauen in Europa, die insbesondere aus osteuropäischen Ländern nach Westeuropa gebracht und als Sexsklavinnen in Bordellen beschäftigt werden. Dabei soll auch an den weit verbreiteten Einsatz von illegalen Einwanderern und sogar Einwanderern, deren Aufenthalt in diesen Ländern legalisiert wurde, erinnert werden. Diese werden unter anderem für Schwarzarbeit, das heißt Jobs, die schwere körperliche und geistige Verletzungen erfordern, und im Allgemeinen mit niedrigen Löhnen oder langen Arbeitszeiten verbunden sind, missbraucht. Erwähnt werden sollen auch Menschen, die zu Flüchtlingen geworden oder in ein Land eingewandert sind, weil ihr Visum- und Aufenthaltsstatus unklar sind und weil sie Angst haben, in ihr Land zurückgeschickt zu werden. Sie sind anfälliger für Bedrohungen und sind moderner Sklaverei ausgesetzt. Moderne Sklaverei hat verschiedene Formen und Arten. Eine der häufigsten Formen der modernen Sklaverei ist der Menschenhandel, der sich auf die Anwendung von Gewalt, Drohungen oder Nötigung bezieht. Hier werden Menschen gezwungen, zu rekrutieren, um sie für Zwecke wie Zwangsprostitution, Arbeit, Kriminalität, Heirat oder Organraub auszubeuten. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Zwangsarbeit, also jede Arbeit oder Dienstleistung, zu der Menschen gegen ihren Willen unter Androhung von Strafe gezwungen werden. Der wirtschaftliche Gewinn aus der Zwangsarbeit versklavter Menschen beträgt jährlich 150 Milliarden Dollar. Aus diesem Grund gibt es viele wirtschaftliche Anreize für die Fortführung der modernen Sklaverei. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Schuldknechtschaft, die als die weltweit am weitesten verbreitete Form der modernen Sklaverei angesehen werden kann. Menschen in Armut müssen arbeiten, um die Raten zu bezahlen. Diese Menschen werden in Bezug auf Arbeit und Kredite kontrolliert. Eine andere Form der modernen Sklaverei ist die Kindersklaverei. Das heißt, wenn ein Kind für die Zwecke einer anderen Person ausgebeutet wird. Diese Zwecke können Kinderhandel, Kindersoldaten, Kinderheirat und häusliche Kindersklaverei umfassen. Eine weitere wichtige und unmenschliche Form der modernen Sklaverei ist die sexuelle Sklaverei. Zwangsprostitution ist eine Form der Sklaverei, die hauptsächlich in westlichen Ländern vorkommt, insbesondere in Westeuropa und Amerika, Osteuropa und Südostasien. Schätzungsweise 20% der Sexsklaven arbeiten in der sogenannten Sexindustrie. Sexueller Missbrauch kann auch durch Schuldknechtschaft entstehen, wenn die Opfer der Prostitution nachgehen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Eine weitere verbreitete Art der modernen Sklaverei ist Kinderarbeit. Schätzungen zufolge machen Kinder etwa 26% der modernen Sklaven aus. Obwohl Kinder legal bestimmten Arbeitsformen nachgehen können, werden aber viele dieser Kinder in Sklaverei und Halbsklaverei gesehen. Zwangsbetteln ist eine gängige Methode, bei der Kinder gezwungen werden, ohne ihre Zustimmung an der Arbeit teilzunehmen. Die meisten von ihnen sind Hausangestellte oder arbeiten in der Kakao-, Baumwoll- oder Fischereiindustrie. Viele von ihnen werden gehandelt und sexuell missbraucht. In vom Krieg heimgesuchten Ländern werden Kinder entführt und als Kindersoldaten an politische Fraktionen verkauft. Kindersoldaten sind Kinder, die vielleicht aus ihren Häusern verschleppt und von den Streitkräften zur Arbeit gezwungen werden. Streitkräfte können staatliche Streitkräfte, paramilitärische Organisationen oder Rebellengruppen sein. In diesen Gruppen können Kinder gezwungen werden, als Köche, Wächter, Diener oder Spione zu arbeiten. In diesen Gruppen werden sowohl Jungen- als auch Mädchengruppen sexuell missbraucht. Die Vereinten Nationen gaben in einem Bericht vom 12. September 2022 bekannt, dass die Zahl der Menschen, die gegen ihren Willen zur Arbeit oder Heirat gezwungen werden, in den letzten Jahren auf täglich etwa 50 Millionen Menschen angestiegen ist. Dazu zählen rund 28 Millionen Zwangsarbeiter sowie 22 Millionen Menschen, die zwangsverheiratet wurden. Das Problem besteht in praktisch jedem Land der Welt. Die Coronavirus-Pandemie hat es noch verschärft. Die Zahl der Menschen in moderner Sklaverei ist in den letzten 5 Jahren erheblich gestiegen. 2021 waren 10 Millionen Menschen mehr betroffen als 2016. Frauen und Kinder sind weiterhin unverhältnismäßig stark gefährdet, heißt es in dem Bericht, den die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die Organisation für Migration IOM und die Walk Free Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, etwa Mitte April in Genf vorlegten. Kombiniert mit den Auswirkungen des Klimawandels und bewaffneten Konflikten habe sich die Pandemie vielerorts verheerend auf Beschäftigung und Bildung ausgewirkt, schreiben die Autorinnen und Autoren. Die Konsequenz sei eine Zunahme extremer Armut und erzwungener und unsicherer Migration. Und Migranten seien mehr als dreimal so häufig von Zwangsarbeit betroffen wie andere Menschen. Moderne Sklaverei kommt in fast allen Ländern der Welt vor, und zwar über ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg, heißt es in dem Bericht. Mehr als die Hälfte, also 52% aller Fälle von Zwangsarbeit und ein Viertel aller Zwangsverheiratungen finden sich in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen. Die meisten Fälle von Zwangsarbeit, also 86%, sind im privaten Sektor zu verzeichnen. Fast ein Viertel der Betroffenen würden kommerziell sexuell ausgebeutet. In dieser Gruppe seien die meisten, 4 von 5 Frauen. Von denen, die zur Ehe gezwungen werden, seien gut 2/3 Frauen und Mädchen. Fast jeder 8. von Zwangsarbeit betroffene Mensch ist ein Kind. 3,3 Millionen. Mehr als die Hälfte von ihnen ist von kommerzieller sexueller Ausbeutung betroffen. Es ist schockierend, dass sich die Situation der modernen Sklaverei nicht verbessert, sagt der ILO-Chef Guy Ryder. Nichts kann das Fortbestehen dieser grundlegenden Verstöße gegen die Menschenrechte rechtfertigen. Grace Forrest, Gründungsdirektorin von Walkfree, sagte, moderne Sklaverei ist das Gegenteil von nachhaltiger Entwicklung. Dennoch bildet sie auch im Jahr 2022 noch die Grundlage unserer globalen Wirtschaft. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Fahrstudie ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.